Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, ich bitte wieder um Fortsetzung und um Stille, damit wir alle gut hören können. Und ja, der letzte Vortrag gilt jetzt Pater Maximilian Kolbe, dem Heiligen aus Polen. Ein ähnliches Kaliber wie der heilige Ludwig Maria Grignion von Montfort, also von einer unwahrscheinlichen Liebe und einfach von einer Heiligkeit, die für uns sicher kaum vorstellbar ist. Also was die für ein Innenleben hatten, das ist für uns, wir können sicher nur ein bisschen ahnen. Das kann man nicht nachvollziehen. Da muss man schon außergewöhnliche Gnaden haben. Und das hat Grignion auch gesagt, wenn wir die vollkommene Hingabe an Maria leben möchten, dann, das ist nicht so selbstverständlich, dass wir in Maria eintreten können. Das ist gar nicht selbstverständlich. Da gibt es zwei Stellen auch im Goldenen Buch, also in diesem einen, in der großen Abhandlung über Maria, über die vollkommene Hingabe, und dann hat er noch ein kleineres geschrieben, das Geheimnis Mariens. In beiden sagt er, das ist ein besonderes Privileg, in Maria eintreten zu dürfen. Er sagt, Maria ist verschlossen, Maria ist versiegelt, sie ist das Paradies, sie ist die Welt Gottes. Sie gehört nur Gott, nicht einmal die heiligen Engel haben Zutritt. Also wenn man das liest, das zieht einem irgendwie die Schuhe aus, da merkt man einfach, wie heilig, wie groß Maria ist, wie herrlich ihr Inneres sein muss, was für ein Reich in ihrem Innern da verborgen ist und für uns ja sich zugänglich aber machen will. Und das ist es aber, sie ist nicht so einfach, also die Gnade liegt nicht auf der Straße, wenn man so sagen will. Wir können da nicht einfach jetzt so anfangen, wir beten und die Mutter Gottes, es ist nicht so einfach. Also in sie einzutreten ist schon eine ganz besondere Gnade, und zwar eine Gnade des Heiligen Geistes. Es sind ja alle Gnaden vom Heiligen Geist, aber sie ist nämlich nicht wie das Paradies von Adam und Eva, das von Cherubim behütet wurde. Sie wird vom Heiligen Geist selber bewacht. Sie ist seine Braut. Und Pater Kolbe hat ja gesagt, noch mehr. Braut, dieser Ausdruck ist eigentlich noch viel zu schwach. Das hat auch Johannes Paul II., der Papst, unser großer Papst aus Polen, im Jahr 1982, glaube ich, gesagt. Ich kann es nicht mehr sicher sagen. An einem 8. Dezember in Santa Maria Maggiore in Rom hat er über Kolbe gesprochen und über Maria, ihr Verhältnis zum Heiligen Geist. Und da hat er das erwähnt, nämlich wie Pater Kolbe da geschrieben hat, Pater Kolbe hat das am letzten Tag, an dem er verhaftet wurde von der Gestapo in Polen, da hat er diese Worte noch seinem Mitbruder Arnold diktiert. Maria ist sozusagen wie die Braut des Heiligen Geistes, aber noch mehr. Er hat es quasi gleichsam die Inkarnation des Heiligen Geistes genannt. Also Maria ist so vom Heiligen Geist erfüllt, so voll von Gott, so umgestaltet in Gott, dass man sagen kann, sie ist der fleischgewordene Heilige Geist. Und es ist daraus ja auch verständlich, dass es nicht so selbstverständlich ist, in Maria einzutreten, in Maria zu leben. Und das gehört schon zu den besonderen Gnaden, die nicht allen zugänglich sind. Grignion hat nämlich auch ganz klar gesagt, die höheren Gnaden müssen wir uns auch erst verdienen, wenn man das so sagen will, durch unsere Bemühungen, durch unsere Ausdauer, durch unseren guten Willen. Wir müssen Gott zeigen, dass es uns ernst ist, indem wir in diese Andacht eintreten und sie treu üben. Durch die Treue erlangen wir diese Gnade. Und in Maria einzutreten bedeutet eben, in die Welt Gottes einzutreten, in sein Paradies, wo nur Gott Zutritt hat, sonst kein Geschöpf. Und wer diese Gnade erlangt, das ist schon eine besondere Gnade, eine ganz besondere Gnade, kann und er wird dann in Maria umgewandelt, umgestaltet. Zuerst werden wir in Maria selber umgewandelt, aber dadurch gleich auch schon in Christus, weil je mehr wir Maria gehören, umso mehr gehören wir Jesus. So hat ja Pater Kolbe gesagt. Darauf komme ich auch gleich zu sprechen. Aber jetzt fällt mir noch ein, ich möchte mich noch einmal beziehen auf das Thema die Ähnlichkeit Gottes. Der liebe Pater Andreas hat ja das angerissen in seinem Beitrag, dass wir im Himmel die Ähnlichkeit Gottes empfangen und erst im Himmel. Und das Besondere am Leben im göttlichen Willen ist aber das, dass wir diese Ähnlichkeit schon auf Erden erlangen und in dieser Ähnlichkeit wachsen dürfen. Adam wurde nach dem Bild und Gleichnis Gottes erschaffen, heißt es im Buch Genesis. Und diese Ähnlichkeit ist eben das Wirken im göttlichen Willen, die Art und Weise, im universellen, ewigen Akt zu wirken. Das ist die Ähnlichkeit Gottes. Wenn ich diesen Akt verliere, dann passiert das Gegenteil. Dann werde ich Gott nicht ähnlicher, sondern immer unähnlicher. Aber mit jedem Akt, wenn ich in den göttlichen Willen wieder zurückkehre, was wir jetzt tun, wir treten ein in den göttlichen Willen, wir tun unsere Akte im göttlichen Willen, mit jedem Akt im göttlichen Willen werden wir Gott ähnlicher. Wir wachsen in der Ähnlichkeit Gottes. Und das war die Aufgabe, die Adam gestellt wurde. Er wurde in der Ähnlichkeit Gottes erschaffen und er sollte Akt um Akt in der Ähnlichkeit Gottes wachsen. Und dieses wunderbare Werk, die Bildung des Reiches des göttlichen Willens auf Erden, die ihm aufgetragen war, wurde unterbrochen. Mit dem Sündenfall ist alles abgebrochen worden und Adam musste warten auf den Erlöser. Er selber konnte diesen Bruch nicht mehr heilen. Er konnte diese Distanz, die er selber aufgerissen hat mit dem Sündenfall, er konnte diese Distanz nicht mehr überbrücken. Diese Kluft zwischen Gott und Geschöpf, zwischen Schöpfer und Geschöpf, Gott und Mensch, die ist zu groß, sie ist, ja, man muss sagen, unendlich. Ein bloßes Geschöpf kann sich aus eigener Kraft nicht auf die Höhe Gottes hinaufschwingen oder erheben. Ein bloßes Geschöpf kann nicht in den göttlichen Willen eintreten. Dazu muss Gott sich neigen. Er muss herabsteigen zum Geschöpf. Und dieser Weg hat begonnen eben mit Maria. Sie war die Vorerlöste, so heißt es ja in der Theologie. Im Hinblick auf die zukünftigen Verdienste des Erlösers wurde sie ausgenommen von der Erbschuld und sie empfing das größte Geschenk, das es überhaupt gibt, die Gnade des Lebens im göttlichen Willen, schon in ihrer Empfängnis. Also das war ihr erster Akt. Und sie blieb in diesem ersten Akt. Der göttliche Wille ist nämlich unser erster Akt. Ja. Aber ja, die Ähnlichkeit Gottes, das ist eben verbunden mit dem Leben im göttlichen Willen. Sobald wir herausgehen aus dem göttlichen Willen, werden wir Gott unähnlicher, weil wir den göttlichen Willen nicht mehr herrschen lassen, sondern ihn praktisch zwingen in die Position eines Dieners, eines Knechtes. Der menschliche Wille macht sich zum Herrn. Und wenn der menschliche Wille sozusagen federführend ist, dann trägt alles seinen Stempel. Das ist der Stempel der Armseligkeiten, der Übel, der Seele und des Leibes, die Sünde, was wir alle wissen, die Schwächen, die Fehler, die Leidenschaften. So werden wir Gott immer unähnlicher. Und eben mit der Gabe des göttlichen Willens beginnt auf Erden schon dieses Leben der Ähnlichkeit mit Gott, mit unserem Schöpfer. Und es gibt etliche Heilige, die das auch schon auf der Erde erfahren haben, ohne Luisa Picaretta zu kennen. Es ist halt, die Heiligen haben diesen Punkt erreicht. Sie haben sich mit Gott vereinigt, sie haben sich ihm so hingegeben, seiner Liebe so hingegeben, dass sie ohne die Schriften der Luisa Picaretta zu kennen auch so weit gekommen sind. Sie haben dann in dieser Vereinigung, in dieser vollkommenen Vereinigung ihres Willens mit Gott, die Wirkungen des göttlichen Willens erfahren. Das Leben im göttlichen Willen haben sie dann einfach erfahren, weil sie so weit gekommen sind. Dann haben sie gemerkt auch, oder Gott hat es ihnen offenbart und gezeigt, dass da was Neues ist, was anderes ist. Und diese Sachen findet man in ihren Schriften. Zum Beispiel bei Schwester Faustine. Da haben wir heute in der Früh gesprochen, in ihrem Tagebuch, bei der Schwester Faustine gibt es zwei Seiten. Eine, auf der linken Seite, glaube ich, ist das, da ist so eine Art Andreaskreuz, also eine ganze Seite durchgestrichen, wo Jesus ihr gesagt hat, sie soll das aufschreiben. Ab heute existiert mein Wille in mir nicht. Und die nächste Seite war dann ganz weiß und dann hat sie geschrieben, ab heute tue ich den Willen Gottes in allem, immer und überall. Das ist genau dieser Punkt, wo die Seele, das Ich, die Ich-Herrschaft aufhört. Das Ich wird entthront. Bei Schwester Bonaventura Fink ist diese Erfahrung auch ganz stark. Sie hat das als Thronwechsel erfahren. wo die Herrschaft des Eigenwillens, die Eigenliebe, gebrochen wurde. Sie nannte das den Thronwechsel. Das ist so ein plastischer Ausdruck. Das Ich ist vom Thron. Das Ich war tot. Also sie hat das so erlebt, so stark, dass es für sie von diesem Augenblick an ein sicherer Halt war. Wenn sich bei ihr das Ich wieder geregt hat, hat sie sich nur an diese schreckliche Erfahrung erinnern brauchen, wie sie ihr eigenes Ich, wie armselig, wie elend, wie hässlich, wie abscheulich das ist. Also ein Heiliger, je reiner wir sind, ein Heiliger, der sieht das. Der sieht, wie er wirklich ist. Also wir in unserer verdorbenen Natur, in unserem eigenen Willen. Und das, ich glaube fast, das müssen wir sehen. Je mehr wir das sehen, umso besser. Weil wir dann einen Abscheu bekommen. Grignion schreibt auch davon. Die Seele kommt so weit, sich selbst zu verachten und sich selbst zu hassen. Klingt furchtbar, wenn man das einmal so hört. Aber er meint damit die verdorbene Natur. Bei Luisa finden wir genau dasselbe, wenn Jesus spricht vom Menschlichen. Das Menschliche, das ist genau diese Eigenliebe, die Eigenwilligkeit, der Eigennutz, das Eigeninteresse. Das ist so schäbig, das ist so undankbar, das ist Gott gegenüber so, es ist eine furchtbare Beleidigung, ein Hochmut. Das Geschöpf bildet sich ein, selber, es will selber bestimmen, es will über Gott verfügen, es will Gott übertrumpfen. Es ist sowas Hässliches. Ja. Und wenn wir das erkennen, dann, je mehr wir das erkennen, umso leichter ist es dann auch für uns, dass wir diese falsche, verkehrte Eigenliebe verabscheuen. Ein heiliger Abscheu. Und umso mehr Gott lieben und seinen Willen. Also da wird es uns leichter, dann unser Widerstreben auch zu überwinden, denke ich. Also so ist es meine Erfahrung. Es heißt nicht, dass wir jetzt gleich alles so, aber es wird leichter, je mehr wir uns selber erkennen. Und Pater Kolbe hat all diese Dinge auch gewusst. Also er hat auch geschrieben, da gibt es dieses Buch von Pater Karl Stehlin, die Immaculata, unser Ideal. Das liebe ich auch sehr, weil er sehr viele Originalzitate von Pater Kolbe eingebaut hat, und sehr sprechende Zitate. Und er hat diese Gabe, dass er, es ist wunderbar zu lesen, weil es in kleinen Kapiteln ist, mit vielen Bildern, leicht lesbar. Er schreibt so in kleinen Kapiteln ganz überschaubar in so klaren Sinneinheiten. Es ist so zugänglich. Also wenn man das liest, dann kommt man nicht umhin zu verstehen, was er meint. Und das ist bei vielen Büchern, ja, es ist auch eine Gabe, dass er das so klar vermitteln kann. Was das Anliegen von Pater Kolbe war, worum es ihm gegangen ist. Pater Kolbe hat auch gesagt, wir sind so, ziemlich hart hat er das ausgedrückt, auch so schwerfällig und dumm und was weiß ich, er hat sich da nicht sehr schön gezeichnet. Aber es ist ja auch so. Auf der anderen Seite, er hat auch natürlich von der Liebe gesprochen, von dieser Liebe, und er hat sie vor allem gelebt und ausgestrahlt. Seine Mitbrüder haben das gespürt und auch im KZ die Leute, die das Glück hatten, in seiner Baracke zu sein, die Zeugenaussagen in den Prozessen, Seligsprechung und Heiligsprechung, die sind ein Kapitel für sich. Da gibt es auch einzelne in diesem Buch. Er war ein großer Anbeter, er hat die heilige Eucharistie sehr verehrt. Also da berichten auch die Zeugen, sein Gesicht hat ganz anders, es war wie verklärt. Und er hat stundenlang angebetet. Und wie er die Messe gefeiert hat, das war nicht zu übersehen, dass sich da ganz was Besonderes vollzieht. Also großartig. Und er hat eben Grignion als junger Student kennengelernt. Und im Jahr 1917, wo die Erscheinungen in Fatima waren, von denen er nichts wusste, damals war ja das Nachrichtensystem bei weitem nicht das wie heute, in Rom wusste man nichts über Fatima. Das ist erst viele Jahre später aus dem Land, also weiter gesickert aus der Iberischen Halbinsel sozusagen. Ich weiß nicht, wie viele Jahre, ich glaube erst in den 30er Jahren, dass das dann weiter bekannt geworden ist. Und er hat aber genau das, was die Mutter Gottes in Fatima gewünscht hat, umgesetzt. Und sie wünschte nämlich nichts anderes als das, was der heilige Ludwig Maria im Goldenen Buch beschrieben hat. Die vollkommene Hingabe an Maria, an ihr unbeflecktes Herz, die Weihe an ihr unbeflecktes Herz. Die Weihe an ihr unbeflecktes Herz ist ja sozusagen wie ein Siegel dessen, dass ich wirklich, dass ich es ernst meine mit der Hingabe an Maria, dass sie vollkommen sein soll, dass ich ihr ganz gehören will. Und das ist Grignot, das ist Fatima, das ist der heilige Pater Maximilian Kolbe. Und er hatte eine solche Anziehungskraft, das ist sicher, also eine übernatürliche Anziehungskraft, dass er in 12 Jahren eine Gemeinschaft aufgebaut hat, begonnen mit 24 Brüdern und nach 12 Jahren waren es fast 1000. Und das ist in der Kirchengeschichte einzigartig. Es ist bekannt von Bernhard von Clairvaux, dass er Ähnliches unter Anführungszeichen zustande gebracht hat. Er war aus Adelshaus, aus adeligem Haus, und mit 33 auch adeligen Jünglingen ist er eingetreten, damals in das Zisterzienserstift von, ich glaube, von Citeaux. Und das war ungemein, allein das, mit 33 jungen Adeligen in so ein armes Stift einzutreten, das war damals nichts Besonderes. Und mit ihm ist das so gewachsen, auch er hatte dann auch explosionsartigen Zuwachs. Er wird ja auch genannt der honigfließende Lehrer, der Dr. Melliflus, weil er so liebenswürdig und so, also das muss auch was gewesen sein, wenn man ihn erleben hätte dürfen, unwiderstehlich einfach. Diese großen Heiligen haben das alle an sich und Pater Kolbe ist genauso. Der muss auch, weil wie geht das in Polen in den 30er Jahren, in der Zeit der Wirtschaftskrise, in schweren Zeiten, von 24 auf 1000, fast 1000. Er hat in den 20er Jahren, ja, das muss ich noch fortsetzen, 1917 in Polen hat er die MI gegründet, weil er die Freimaurerdemonstrationen erlebt hatte in Rom. Die haben damals im Oktober, es war alles ziemlich zeitgleich, in Russland war die Revolution wenig später, im November, die haben ja eine andere Zeitrechnung, glaube ich, die haben die Monate um eins verschoben. Die nennt sich die Oktoberrevolution, es war aber schon bei denen, glaube ich, November. Und ja, es war alles um diesen Zeitraum im Oktober herum. Fatima, das große Sonnenwunder, die Demonstrationen der Freimaurer in Rom und die Revolution in Russland. Und Pater Kolbe, der junge Pater, hat die Demonstrationen erlebt in Rom von den Freimaurern. Die waren aggressiv mit Transparenten und die haben geschrien, nieder mit dem Papst, der soll der Sklave Satans sein und so weiter. Und es war eine Aggression, also die jungen Geistlichen in ihren Talaren haben sich nicht auf die Straße getraut, die wären verprügelt worden. Und da hat er sich, da war er tief erschüttert, da ist es irgendwie zustande gekommen. Ich kann es jetzt nicht sagen, ob es eine Erscheinung der Mutter Gottes war, aber ich nehme fast an, weil es wird von seinen Mitbrüdern bezeugt, er hatte Erscheinungen, er hat sie regelmäßig gesehen, mit ihr gesprochen, sie hat ihm gesagt und erklärt. Und man weiß nicht, wann das begonnen hat. Eine Erscheinung hat er ja schon als Kind gehabt in Polen. Da war er ein schlimmer Junge, ein temperamentvoller Junge. Der hat sich herumgeschlagen mit den anderen und hat seine Hosen zerrissen. Und die Mutter hat sich schon Sorgen gemacht. Kind, was wird aus dir werden, wenn du so weitermachst? Es war eine strenge Mama, eine gute, aber auch eine strenge Mama. Und ihm ist das so zu Herzen gegangen, dass er angefangen hat, in die Kirche zu gehen, in die nächste wahrscheinlich, weiß ich jetzt nicht sicher, zur Mutter Gottes, zu ihrem Altar und zu beten. Er hat sie gebeten um Hilfe. Und da ist das gewachsen. Er ist dann täglich gegangen in die Kirche, täglich bei ihr zu beten. Das sind Stunden draus geworden. Und da kennt ihr viele von euch sicher diese Geschichte, wo sie ihm erschien und zwei Kronen gezeigt hat, eine weiße und eine rote. Und sie hat ihn gefragt, welche von diesen willst du? Sie hat es ihm gesagt oder er hat es verstanden, weiß ich jetzt auch nicht. Die weiße ist die Heiligkeit, rote das Martyrium. Und er machte es wie die kleine Theresia von Lisieux. Sie hat ja gesagt, ich wähle alles. Da gibt es ja diesen Ausspruch. Und er hat auch gesagt, ich wähle beide. Nicht entweder oder, wie es vorgeschlagen war, sondern ich nehme beide. Also hat er schon als Kind sich entschieden, freiwillig, für das Martyrium. Für ihn war das Martyrium keineswegs eine Schmach oder so etwas. Und das haben die Zeugen auch sicher erlebt im KZ, weil er hat im Hungerbunker dann den Henkern frei ins Auge geschaut, ohne Angst. Das ist übernatürlich, rein übernatürlich. Die konnten das nicht fassen. Er hat sie ganz frei angeschaut, ganz ruhig, ganz sanft. Und sie haben ihn dann angebrüllt, schau uns nicht so an. Sie hatten es nicht ausgehalten. Er hat sie angeschaut, aber sie haben es nicht ausgehalten. Und es ist ja auch dann, wie er sein Leben hingegeben hat für seinen Mitgefangenen, der Kommandant, die KZ-Schergen haben die Häftlinge nur mit den unflätigsten Ausdrücken bezeichnet und halt niedergemacht und eingeschüchtert und vernichtet einfach psychisch und physisch. Aber wie er vorgetreten ist, das kam nie vor, hat der Kommandant ihn per Sie angesprochen. Also allein schon sein Benehmen, sein Gang, seine Worte, er hat gesagt, er möchte für diesen anderen sterben, er hat seinen Namen nicht gekannt. Und dann hat der Kommandant gefragt, wer sind Sie? Und er hat gesagt, ich bin katholischer Priester, ich bin schon alt, ich will für diesen hier sterben. Ganz frei. Er hat sicher durch die Mutter Gottes, durch den Heiligen Geist diese Eingebung gehabt. Eine ganze Nacht mussten sie stehen draußen, es war ihnen kalt, es ist einer geflohen und dann haben die anderen aus dieser betroffenen Baracke halt Strafe bekommen, indem sie die ganze Nacht stehen mussten. Da in dieser Entkräftung und so weiter, es ist eine einzige Tortur. Und am Morgen dann war dieser Moment, wo der Kommandant kam, das war wahrscheinlich beim Appell, da haben sie dann abgezählt, oder jeder Zehnte musste dann in den Hungerbunker von denen, die da gestanden sind. Und er hat sich dann austauschen lassen mit dem Gajovnicek, Franz Gajovnicek. Und die SS-Leute, die waren perplex irgendwie, haben ihn per Sie angesprochen. Und das nächste Wunder war eben das auch, dass der Kommandant seinen Wunsch erfüllt hat. Es wurde einem Häftling nie ein Wunsch erfüllt. Aber dieser Wunsch wurde erfüllt. Und Pater Kolbe ist in aller Freiheit mit den anderen dann in den Hungerbunker gegangen. Und das wisst ihr wahrscheinlich auch die allermeisten. Er hat dort verzweifeltes Schreien und Brüllen. Die sind ja verhungert und verdurstet. Über 10 Tage. Und er hat gesungen und gebetet. Mit ihnen. Sie haben dann auch angefangen zu singen und zu beten. Und alle haben bei ihm gebeichtet, die bei ihm waren. Alle. Da waren sicher auch dicke Fische darunter. In dieser Hölle. Und auch in den anderen Räumen haben sie gesungen und gebetet. Wie er dort unten war, haben sie alle angefangen zu singen und zu beten. Und dann ist er, das Wunder ist auch das, er war lungenkrank, ganz schwer lungenkrank. Tuberkulose und da war er gute 20 Jahre alt, gar nicht lange Priester noch und dann ist diese Krankheit ausgebrochen. Die MI hat er gerade erst gegründet gehabt und dann wurde er so krank, dass man meinte, man hat ihm 3 Monate noch zu leben gegeben und was ist das, so ein armseliges Brüderchen, ein Minoritenpaterchen, der musste mit schleifenden Gang sich fortbewegen, weil sonst hätte er Blut gespuckt. Was ist der noch wert? Was kann der schon leisten? Was kann der noch machen? Wozu ist der noch zu gebrauchen? Und dieser Mann hat die MI aufgebaut und ein Kloster mit 1000 Mönchen. Er hat eine ganze Stadt aufgebaut, die Stadt der Immaculata in Polen, mit Flughafen, Flugplatz, mit Druckereien, mit Verlagen, mehrere. Und Zeitschriften, Bücher, also was der gearbeitet hat, das ist für einen Gesunden sicher unvorstellbar. Man hat ihm immer gesagt, machen Sie weniger, arbeiten Sie weniger. Aber er hat gearbeitet fast bis zum Umfallen. Also es gab Phasen, wo er kaum mehr stehen und gehen konnte, der Körper von Geschwüren bedeckt. Er hat sich so verausgabt, weil die Mutter Gottes ihm gesagt hat, immer wieder gezeigt hat, dass er das tun soll, dass er sich opfern soll für die Seelen, um alle Seelen zu ihr zu führen und umzuwandeln, Immaculata zu sein, sich zu weihen, der Immaculata, Weihe an die Immaculata ist eigentlich das, ich bin einverstanden, liebe Immaculata, ich schenke mich ganz dir und durch dich dem göttlichen Willen, so hat es er formuliert. Ich weihe mich der Immaculata, indem du kannst mit mir machen, was du willst. Ich gehöre ganz dir, ich bin dein Eigentum. Mehr noch als bei Grignot kann man sagen. Grignot hat gesprochen von dem Sklaven, vom Diener, vom Knecht auch, aber vor allem vom Sklaven. Das ist das Er hat gemeint eben, er wollte sagen, das Maximum, was man geben kann, sich aus Liebe völlig enteignen. Für ihn, für Grignot war das das Maximum. Kolbe, Maximilian sagte auch schon, er ist ein Mann, der Mann des Maximums. Er wollte noch mehr. Er hat gesprochen von der Sache der Immaculata. Und das kommt auch in der Weihe zum Ausdruck. Ich schenke mich dir als Gut und Eigentum, als dein Gut und dein Eigentum. Die Sache, die hat keinen eigenen Willen. Wir wissen, der Sklave, der hat immer noch seine zwei Füße und seinen Kopf und seine Zunge. Er kann noch selbstständig agieren. Aber die Sache, die lässt alles geschehen. So wie der Bleistift, der lässt sich nehmen und verwenden. Und genau so hat sich Pater Kolbe diese Hingabe gedacht. Es ist der Geist von Grignot ist auch kein anderer. Er sagt doch, es ist der Sache nach kein Unterschied. Aber er wollte nur ausdrücken, wie sehr, wie total er sich der Mutter Gottes hingeben will. Ganz ihr Eigentum. Und wenn er ihr ganz gehört, dann bleibt ihm von ihm. Von ihm bleibt überhaupt nichts mehr übrig. Gar nichts mehr. Und was ist dann, wenn ich mich der Immaculata so schenke, dass von mir gar nichts übrig bleibt und ich gehöre ihr? Dann bleibt von mir nichts übrig, dann ist an meiner Stelle die Immaculata, Immaculata sein. Ich lasse mich so in sie umwandeln, ich lasse mir alles sozusagen, ich gebe alles her, mein ganzes Inneres, meinen Besitz, mein ganzes Leben, Seele, Leib, Fähigkeiten, alles. Ja, das auszudrücken ist jetzt fast schwierig. Da hat Kolbe auch so gerungen. Also wenn man Ausdrücke noch erfinden kann, um diese Hingabe auszudrücken, die schließt er auch schon alle ein. Also er hat schon an die Zukunft gedacht, wenn später jemand kommen sollte, dem sollte vielleicht noch was Geeigneteres einfallen, um das auszudrücken. Das schließt er auch schon mit ein. So total hat er das verstanden. Er wollte wirklich Immaculata sein. Und genau das ist das Geheimnis. Diese totale Hingabe, das ist die reine Liebe, die reine Hingabe. Und wir sollen uns sicher auch die Lebensform suchen, soweit wir es können, oder wählen, die uns am ehesten erlaubt. Ich meine, viele sind im Stand der Ehe, der Stand der Ehe ist heilig. Und andere sind vielleicht nicht verheiratet, aber Gott ruft sicher einen jeden von uns dorthin und zeigt uns auch den Weg, wo wir am ehesten dieses Ziel erreichen, dass wir uns in ihn umgestalten lassen. Ganz in die Immaculata umgestalten lassen und dann nämlich durch sie in den göttlichen Willen umgestalten lassen. Das ist das Endziel. Das war auch bei Pater Kolbe das Endziel. Wir lassen uns in den göttlichen Willen umgestalten. Jesus sagt zu Luisa, zu dieser Seele, die mein Reich in Besitz nimmt, sage ich, ihr gebe ich einen neuen Namen. Mein Fiat. Das ist der göttliche Wille. Da ist nichts Menschliches mehr. Das ist nur göttlich, himmlisch, ewig. Und das ist das Leben der Seligen auf der Erde. Und das ist das, was manche Heilige schon erfahren haben. Ich habe erzählt, die Schwester Faustine. Dann gibt es auch die Dina Belanger aus Kanada. Ordensname ist jetzt ein anderer dann gewesen. Cecilia, weiß ich jetzt momentan nicht. Ihr Buch, ihre Autobiografie, das Lied der Liebe, am 22. Februar 1925 hat sie auch eine Gnade erfahren. Zuerst im Jahr 1923 erlebte sie das Ende der Ich-Herrschaft. Ihr Ich brannte nieder zu Asche. Jesus trat an ihre Stelle. Und 3 Jahre später, 1925, hat sie dann erfahren, wo sie das ausdrücklich geschrieben hat, eine Veränderung in ihrer Seele. Und zwar ist das auch das Interessante, durch Maria. Der Eintrag an diesem Tag beginnt mit Maria. Sie hat ihren Mantel gebreitet über ihre Seele. Also sie hat ihr diese Gnade erlangt. An diesem Tag ist sie unter dem Mantel Mariens eingetreten in den ewigen Modus. So hat sie das genannt. Mode éternel auf Französisch. Und das hat Vater Joseph Januzzi dann auch übernommen, um diesen Unterschied auszudrücken zwischen der früheren Heiligkeit, das nannte er göttlichen Modus, und der neuen Heiligkeit im göttlichen Willen, das ist der ewige Modus. Und das Besondere eben an diesem ewigen Modus ist das, dass das Leben der Seligen, das Leben der Ewigkeit schon auf Erden beginnt. Im göttlichen Willen, wenn die Seele in den göttlichen Willen nicht eintritt, sondern wenn sie die Gabe in Besitz nimmt, dann wird die Seele umgewandelt. Das ist ein neuer Seinszustand, das ist eine substanzielle Umwandlung. Sie wird umgewandelt und geht ein oder geht über in diesen Zustand der Glorie. Auf Erden an und für sich unerreichbar. Wir wissen alle, wir haben gelernt, dass wir müssen uns bemühen, nach Heiligkeit streben, nach der Vereinigung mit Gott. Und wir können die bösen Neigungen nicht überwinden, solange wir auf Erden sind. Erst nach dem Tod geht die Seele in die Glorie ein. Kann sie in die Glorie eingehen, wenn sie in den Himmel kommt. Aber jetzt ist es eben so mit der Gabe des göttlichen Willens, dass dieses Leben des Himmels vorverlegt wird gleichsam. Es gibt auch eine Stelle, wo Jesus zu Luisa sagt, ich will bei den Seelen, die mich über alles lieben, will ich nicht mehr warten. Er kann es nicht aushalten. Seine Sehnsucht, seine Liebe ist so groß. Er möchte diesen Seelen schon auf Erden das Leben des Himmels schenken, das Leben der Ewigkeit, die Glorie. Und das ist diese Ähnlichkeit Gottes. Das ist das Leben der Seligen im Himmel. Und Pater Kolbe hat genau diese Gabe auch erfahren. Ich weiß jetzt nicht den Punkt, wo er das erlebt hat, da habe ich keine Ahnung, muss ich ehrlich sagen, wo er diesen Übergang erfahren hat. Aber er hat eindeutig auch darüber gesprochen, in einem, ich weiß jetzt nicht genau, in einem Brief, auf jeden Fall geschrieben hat er darüber. Er hat das so ausgedrückt, die Seelen, die sich der Immaculata weihen, wenn sie diese Hingabe leben, in der Miliz der Immaculata, als Ritter der Immaculata, sie werden in die Immaculata umgewandelt, das sage ich jetzt nur so aus dem Gedächtnis, irgendwo hier habe ich es, und sie werden in die Immaculata umgewandelt und sie werden Gott so lieben, Jesus so lieben, wie er noch nie zuvor auf der Erde geliebt worden ist. Und dann wird es eine Aufnahme der Seelen in den Himmel geben aus Liebe. Und genau das ist das Stichwort Aufnahme der Seelen in den Himmel. Was ist das? Das ist nichts anderes als die Gabe des Lebens im göttlichen Willen. Das ist, bei Luisa gibt es den Ausdruck Auferstehung der Seele. Und da sehen wir Aufnahme der Seelen in den Himmel. Das ist die Himmelfahrt der Seele. Das ist die Auferstehung der Seele im göttlichen Willen. Er hat das gekannt, er hat das erfahren. Deshalb hat er auch darüber geschrieben. Und so ist das bei allen Heiligen, die die Gabe des Lebens im göttlichen Willen hatten oder haben. Man findet einfach aus ihren Erfahrungen den Niederschlag in ihren Schriften. Ich bin da jetzt nicht so theologisch versiert, da beziehe ich mich jetzt da auch auf Vater Januzzi. Aber man könnte, wenn man da ein bisschen diese Unterscheidungsgabe hat oder diese Kennzeichen oder diese Erfahrung vielleicht hat, dann kann man das in den Schriften einfach feststellen von Heiligen. Das sind natürlich auch alles Heilige, die nach Luisa gelebt haben, beziehungsweise gelebt haben, nachdem sie die Gabe empfangen hat, also nach diesem 7. September 1889. An diesem Tag, wo Luisa vermählt wurde mit dem dritten Fiat, so heißt es, in den Schriften auch von ihr. Da öffnete Gott die Pforte. Durch sie öffnete er die Pforte des göttlichen Willens für uns alle. Sie hat die Tür aufgemacht. Das ist ihr Verdienst und das kann ihr nicht genommen werden. Jetzt können wir alle eintreten, wenn wir es nur wollen. Unter den Bedingungen der Taufe, dass wir im Stand der heiligmachenden Gnade sind, und dass wir wirklich den aufrichtigen Willen, die Sehnsucht haben. Das Eigeninteresse, Gott kennt unser Herz, er lässt sich nicht täuschen. Das Eigeninteresse würde einen solchen Eintritt vereiteln. Aber wenn unser Herz ehrlich und aufrichtig ist, dann können wir unter diesen Bedingungen sofort eintreten. Und da müssen wir noch keine Heiligen sein. Das ist unser großes Geschenk. Wir sind armselig oder wo wir halt stehen, getauft im Stand der Gnade, das genügt, um im göttlichen Willen beginnen können, einzutreten und mit der Leihgabe zu leben. Und Pater Kolbe, das habe ich eh schon erwähnt, aber sage ich vielleicht noch einmal, er war ein Kämpfer, er war kein Pazifist, einfach aus dem Grund, weil er ganz klar erkannt hat, dass es diese große Schlacht, diesen Kampf gibt zwischen dem Teufel und dem und Gott, also zwischen den beiden. In der Apokalypse lesen wir Stadt Babylon und die heilige Stadt, die Stadt Gottes, diese zwei großen Heerlager. Das heißt, das eine ist sehr groß, das andere ist eigentlich relativ klein. Und wir stehen in dieser Realität. Man kann sagen, das ist überholt, aber dann täuschen wir uns halt. Es ist trotzdem so. Wir stehen in diesem geistigen Kampf. Es ist täglich Kampf um jede Seele. Die Hölle unternimmt alles, um jede einzelne Seele ins ewige Verderben zu stürzen. Das ist ein Faktum. Das wissen die Heiligen ganz besonders, weil sie es erlebt haben. Ihr kennt auch die Geschichten vom Pfarrer von Ars, was sich in der Nacht in seinem Pfarrhaus abgespielt hat. Der Lärm von einem ganzen Heerlager und so weiter. Pater Pio, ähnlich. Er wurde verprügelt, bis aufs Blut geschlagen von den Dämonen, weil er ihm so viele Seelen entrissen hat. Und Pater Kolbe kann man sicher in ähnlicher Weise sehen. Er hat sicher auch dem Feind ganz große Beute abgejagt und dadurch sich auch seinen Hass zugezogen. Und er hatte viel zu leiden, viel zu tragen, viel Spott durch die eigenen Mitbrüder auch, viele Kreuze. Er ist ausgelacht worden von den eigenen Mitbrüdern, weil er so krank und so schwach war. Sie haben ihn nicht ernst genommen. Die Obern haben gemeint, er spinnt. Er ist eh so krank und dann bildet er sich ein, etwas aufbauen zu wollen. Er hat in Polen diese Stadt der Immaculata aufgebaut. In Japan ist er auch dann noch aktiv geworden. Und er kannte keine Sprache, die japanische Sprache und Schrift, hat nichts gewusst. Er hatte kein Geld. Und er hat gesagt, ich gehe nach Japan. Und die Vorgesetzten haben ihn ziehen lassen, weil dann haben sie sich gedacht, wahrscheinlich jetzt ziehen wir diesen Narren wenigstens los. Und dort hat er dasselbe gemacht. In diesem heidnischen Land, das nur, ich glaube, 0,4% Christen hat, ganz wenige, hat er auch eine Stadt aufgebaut mit Verlagshäusern, mehrere Verlage, Druckereien. Also unglaublich. Und er hat das eben genau gewusst, worin dieser Kampf besteht. Der Kampf vollzieht sich auf der Ebene der Lehre. Das ist deshalb so wichtig, dass wir wissen, die Lehre, es ist das, was wir denken, was wir glauben. Da arbeitet Gott oder der Feind auf dieser Ebene. Deshalb ist es nicht egal, welche Religion wir haben, welchen Glauben wir haben. Es ist nicht derselbe Gott. Es gibt nur einen wahren Gott und eine wahre Religion. Und in den Häresien, da wirkt mehr oder weniger der Feind unseres Heils, unseres ewigen Heils, ob wir es wollen oder nicht. Und deshalb stehen wir in diesem Kampf. Und Pater Kolbe hat das auch ganz klar ausgedrückt. Da kann man viele Sachen lesen bei ihm. Die Immaculata zerdrückt das Haupt der Schlange und zerstört ihren enormen Körper, zusammengesetzt aus den verschiedensten Häresien, verschiedenster Zeiten und Orte. Und er hat das auch klar ausgesagt, ganz klar, dass die Freimaurerei das Haupt des Feindes ist, das Haupt aller Irrlehren. Also der Körper des Feindes, der Schlange, besteht aus allen Irrlehren, die es gibt. Und die Schlange und das Haupt der Schlange ist eben die Freimaurerei. Sie steuert die Irrlehren, sie bedient sich aller Irrlehren, die es gibt. Denn jede Irrlehre ist geeignet, um eine Seele von Gott abzubringen. Und daher bedient sie sich aller Irrlehren, die sie nur greifen kann und die sie nur verwenden kann. Und dabei muss ich aber auch sagen, Pater Kolbe hat die Freimaurer nicht gehasst. Er hasste die Idee, weil sie vom Bösen kommt. Aber die Menschen, die ihr angehören, wollte er retten. Er hat immer gesagt, aufgerufen zum Gebet. Und das soll ja auch eine Seele tun, die sich der Immaculata weiht. Nicht unter Sünde, wenn man es einmal vergisst, das ist auch kein Problem. Aber da sollte man wenigstens einmal am Tag diese Bitte aussprechen, O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen. Das kennt ihr von der wundertätigen Medaille, die wir tragen sollen. Das haben wahrscheinlich eh fast alle. Und für jene, die... Ja, die nicht ihre Zuflucht nicht zu ihr nehmen, besonders für die Freimaurer und für alle dir Anempfohlenen. Das ist ausdrücklich nämlich im Gebet enthalten. Und das ist ganz wichtig, also ihm geht es ausdrücklich gerade um die Freimaurer. Sie sind sein Hauptanliegen. So wie bei der Mutter, sie hat vielleicht 5 oder 7 Kinder, Und eines, das ist krank, das ist das Sorgenkind. Oder eines ist besonders schlimm, das ist das Sorgenkind. Da bewährt sich und da zeigt sich die Mutterliebe gerade am meisten. Und so ist es auch bei Pater Kolbe. Die Mutterliebe Mariens wendet sich besonders den Freimaurern zu, besonders denen, die Gott am meisten hassen oder ihn hassen, die am weitesten von ihm weg sind, die am meisten in Gefahr sind, verloren zu gehen. Menschlich gesehen ist es ja so, dass man mit diesen Leuten nichts zu tun haben will und so weiter. Und dass man, menschlich gesehen ist man leicht so weit, dass man sagt, das ist mir egal, was mit dem passiert. Die haben so viel angerichtet oder vielleicht mir so viel angetan. Mir ist es jetzt egal, was mit dem ist. Aber das ist ganz und gar nicht der Geist Mariens, der Geist Gottes, der Heilige Geist. Er hat uns alle erschaffen. Und wie die Mutter eben ihr Sorgenkind besonders liebt, so liebt er auch gerade die, die ihm am meisten wehtun, die ihn am meisten beleidigen, die seine Liebe zurückweisen. Also gerade dort, wo der Schmerz am größten ist, ist die Liebe auch am stärksten. Und ja, der Schmerz ist eben für uns auch, wenn wir viel leiden, seelisch oder körperlich, es ist für uns, Gott verwendet dieses Leiden, um uns alles aus uns herauszuholen. Das heißt, dass wir in der Liebe wachsen. Der Schmerz ist fast also ein wunderbar geeignetes Mittel, um uns zur Liebe zu führen, um uns zu läutern. Dass die Liebe zur Flamme wird, zum Vulkan, zum Feuermeer in der Seele. Ja, jetzt sage ich vielleicht noch wenigstens am Schluss, das habe ich eh schon öfter erzählt, aber das ist doch der springende Punkt, das Zentrale am Ganzen. Die Weihe an die Immaculata ist das Herzstück, weil wir ja diese Weihe dann leben. Die vollkommene Andacht an Maria ist ja nichts anderes als die gelebte Weihe, dass ich ihr gehöre, dass ich den ganzen Tag mit ihr verbringe und dass ich mich ihr anvertraue, so wie es im Goldenen Buch auch steht oder genauso im Band 8 bei Luisa, dass wir mit allem zu ihr kommen sollen, alles mit ihr besprechen sollen, was uns bedrückt, was uns quält, was uns beschäftigt, was wir uns wünschen, einfach alles. Und da gibt es auch dieses wunderbare Bild, fällt mir auch gerade ein, im Goldenen Buch, Jakob und Rebekka. Jakob und seine Mutter Rebekka. Dieses Verhältnis, es wird genau beschrieben im Goldenen Buch. Und wie sich Jakob ihr gegenüber verhalten hat, das ist die vollkommene Hingabe in der Praxis. Alles mit ihr besprechen, sie um Rat fragen, ihre Hilfe erbitten, ihren Segen erbitten, nichts alleine machen. Alles mit ihr tun, ihr Vorbild nachahmen. Bei ihr bleiben, zu Hause bleiben. Jakob war sehr häuslich und so weiter. Das ist alles beschrieben. Das ist so lebensnah, das Goldene Buch. Und Pater Kolbe hat das eben praktiziert. Er hat die Weihe an die Immaculata gelebt. Das heißt eben, alles mit Maria. Er sagt ja, Grignion sagt, durch Maria, mit Maria, in Maria, für Maria. Das sage ich jetzt nur kurz. Aber eben alles mit ihr, ganz eng an ihrer Hand. Und sich umwandeln lassen. Er spricht ja auch von besessenen Personen. Die Besessenen, da spricht der Teufel durch diese Leute. Er handelt durch diese Leute. Er denkt in diesen Leuten. Die müssen das tun, die sind gefangen. Und er sagt eben auch, wir wollen auch auf diese Weise besessen sein. Und mehr noch, ohne Grenzen, aber nicht vom Teufel, sondern von ihr, von der Immaculata. Wir wollen ihr in einem solchen Ausmaß angehören, dass nicht nur, also dass in uns nichts mehr bleibt, das nicht ihr gehört. Also wir wollen ihr so gehören, dass in uns nur mehr so etwas ist, was ihr gehört, was ihr gefällt. Alles andere soll sie zerstören und ausrotten und ausreißen. Das finden wir gleicherweise bei Grignion, bei Pater Kolbe. Und wir können sagen, bei Luisa. Das Menschliche muss alles verschwinden, das muss zermahlen werden in der Presse, wie die Äpfel zermahlen werden, wie der Saft herausgezogen wird aus den Äpfeln. Der Saft, das sind jetzt die Leidenschaften, die Laster, das Verdorbene, das muss alles weg. Und dann wollen wir wollen in ihr vernichtet werden, sagt Pater Kolbe. Also das Menschliche muss alles weg, weil was Maria gehört, was gehört Maria? Ihr gehört nur Gott, Jesus, das Göttliche, das Himmlische, nichts Menschliches. So wollen wir in ihr vernichtet werden, in sie verwandelt werden, in einer Art Transsubstantiation, so hat er das ausgedrückt. Also eine Wesensverwandlung, Das ist wirklich so ähnlich wie die Konsekration, kennen wir bei der heiligen Wandlung. Es ist eine Konsekration, aber nur der Seele, eine Umwandlung, so dass sie allein bleibt. Und wenn sie allein bleibt, wenn wir ihr so gehören, dann gehören wir ihr so, wie sie Gott gehört. Sie gehört Gott total. Wenn wir ihr ganz gehören, dann gehören wir ihr so, wie sie Gott gehört. Das heißt, Gleichung, wir gehören Gott ganz. Wir sind ganz vergöttlicht, wir sind ganz in Gott umgestaltet. Und das ist die MI. Sie in jedes Herz zu bringen, ihr Leben jedem Herzen zu geben. Wenn sie auf diese Weise in die Herzen eintritt und ganz von ihnen Besitz ergreift, ganz, kann sie Jesus gebären. Und da ist es auch, wenn sie ganz von unserem Herzen Besitz ergreift, dann das ist der Moment, wo wir frei sind von jedem Makel, von jeder Eigenliebe, von jedem Schatten, makellos. Und das ist der Punkt, den wir erreichen müssen, wenn wir in Christus umgestaltet werden wollen. Christus vereinigt sich nicht mit einer Seele, solange noch ein Makel an ihr haftet. Er hasst den kleinsten Makel an der Seele, so sagt er bei Grignion. Also das steht im Goldenen Buch. Und Maria ist es, die dieses wunderbare Werk vollbringt. Sie wandelt uns derart um, sie reinigt uns so, dass wir können das selber nicht. Dass Gott sich mit uns vereinigen kann, Christus. Und das hat Pater Kolbe hier ausgesprochen. Sie tritt, sie will in die Herzen eintreten. Das tut sie durch die Weihe. Sie tritt ein in unser Herz. Wir geben ihr das Recht. Wir geben ihr das Recht, uns umzugestalten und ganz von uns Besitz zu ergreifen. Das geht nicht auf einen Schlag. Mit der Weihe machen wir den ersten Schritt oder einen Schritt. Wir sind ja schon auf dem Weg zu Gott, mehr oder weniger. Mit der Weihe machen wir einen großen Schritt vorwärts. Wir geben ihr alle Rechte, uns total umzugestalten. Und wenn sie ganz von uns Besitz ergreift, dann kann sie Jesus gebären. Das heißt, Jesus vereinigt sich mit der Seele. Das ist der Stand der Vollkommenheit, der Stand der Heiligkeit. Und das müssen wir im göttlichen Willen, müssen wir erreichen. Also ich kann nur sagen, ich wünsche es uns allen von Herzen, dass wir uns in Heilige umwandeln lassen. Egal wie es jetzt ausschaut in unserem Leben, wo wir stehen. Aber das ist der Wunsch, auch egal wie alt wir sind, er kann es in kurzer Zeit sogar machen. Er will uns umgestalten. Maria will Jesus in uns gebären. Sie will uns dorthin führen, zu dieser Vereinigung mit ihm, die sie selber lebt. Das ist ja ihr Geheimnis. Und dann ist es noch einmal ein Prozess. Wenn Jesus in uns geboren wird, dann ist innerhalb dieses Standes der Vereinigung ein Wachsen. Es gibt ja diesen Ausdruck, er wächst in der Seele dann an Alter und Vollkommenheit heran. Bei Grignion gibt es auch oft diese Formulierung. Er wünscht sich, da gibt es Gebete, wo dieser Wunsch ausgesprochen wird, dass wir das Vollalter Christi erreichen. Das kennt ihr viele sicher auch, das Vollalter Christi. Das heißt, im Stand der Vereinigung beginnt wieder so eine Art, das ist wieder ein Anfang, da fängt die Geburt an, das Kind. Zuerst wird einmal Jesus das Kind geboren, er wächst in uns, innerhalb der Vereinigung, bis er zum Vollalter gelangt, also zur vollen Reife, Entfaltung. Also man könnte sagen, im Stand der Vollkommenheit ist da sicher auch noch etwas, was, ja, es ist ein Prozess. Das Vollalter Christi, das ist dann der Punkt, wo wirklich den Christus erreicht hat in dieser, er hat nämlich auch ein Geheimnis, Jesus hat auch ein Geheimnis, es ist der Vater. Er ist hineingestorben in den Vater, sein ganzes Leben lang. Und das war auch im Johannesevangelium besonders stark, wo er sagt, der Sohn kann von sich aus nichts tun, sondern nur, wenn er den Vater etwas tun sieht. Und der Vater liebt ihn und er zeigt ihm alles, was er tut und so weiter. Also der Sohn und der Vater, diese Einheit, er ist gesandt vom Vater, sein Wort zu bringen, sein Evangelium zu bringen. Er tut alles nur im Auftrag des Vaters. Er ist gekommen, um den Willen seines Vaters zu tun. All diese Dinge, all diese Worte. Meine Speise ist es, den Willen meines Vaters zu tun. Und er sagt, ja, mich sieht den Vater. Der Vater ist das Geheimnis Jesu. Und so sterben wir immer mehr hinein in Gott. Es ist ein glückliches Sterben. Ich meine, ich erzähle euch wunderbare Dinge, aber ihr sollt es einfach hören, weil das so beglückend ist. Gott hat diesen Plan mit uns.
Halleluja.
Ja. Und zum Schluss vielleicht doch noch kurz, weil sonst ist das irgendwie unvollständig. Also die Mutter Gottes tritt durch die Weihe in unsere Herzen ein. Wir geben ihr das Recht, uns umzugestalten. Und wenn sie ganz von uns Besitz ergreift, so schreibt das Pater Kolbe, das sage ich jetzt mit eigenen Worten, dann wird sie Jesus zur Welt bringen. Das ist diese Vereinigung, wo Jesus sich mit der Seele vereinigt. Und dann wird dieser kleine Jesus, das liest man auch bei den Heiligen, Dina Bellanger, da kann man das mitverfolgen, sie hat das Kindesalter Jesu durchlebt, sein Heranwachsen durchlebt, das schlägt sich in den Schriften nieder. Den Palmsonntag, die Passion, das ist alles in ihren Schriften. Jesus ist das mit ihr durchgegangen. Er hat in ihr sein Leben wiederholt. Er hat in ihr gelebt. Und das Ganze in wenigen Jahren. Sie ist mit, ich glaube, 33 gestorben. 1928, glaube ich, ist sie gestorben auch. Also sehr jung auf jeden Fall. Und was für eine große Mission, sagt Pater Kolbe, den Menschen vergöttlichen zum Gottmenschen durch die Mutter des Gottmenschen. Also zum Gottmenschen. Unser Ziel ist der Gottmensch. Kardinal Ratzinger hat da auch wunderbare Gedanken in seinem Buch Einführung in das Christentum. Also dass unser Ziel ist der Gottmensch. Wir sollen in ihn umgewandelt werden. Nicht über ihn hinaus, aber ihn erreichen. Nicht mehr wollen, also über Gott stehen oder irgendwas anderes, sondern unser Ziel ist die Umwandlung in den Gottmenschen. Und Ratzinger spricht auch von diesem einen ewigen Akt. In der Einführung ins Christentum, im Kapitel über Jesus Christus, zur positiven Sinngebung heißt das, so eine kleine Unterüberschrift. Da findet man alle diese Gedanken, wie Jesus der eine Akt ist, reiner Akt. Also da war ich so begeistert, wie ich das gelesen habe, das ist genau der göttliche Wille. Es ist kein Hirngespinst, der göttliche Wille. Ratzinger hat die Schriften von Luisa Picaretta kaum gekannt. Damals hat er das Buch geschrieben, glaube ich, 1968. Da waren die Schriften von Luisa Picaretta im deutschen Sprachraum kaum zugänglich. Ja, das allerletzte, der Weiheakt, da hat er geschrieben, Pater Kolbe, über in seinem Ritter, die Monatszeitschrift Ritter der Immaculata aus dem Jahr 1932. Da hat er den Weiheakt erklärt. Ich mache das jetzt nur ganz kurz, jetzt haben wir die Zeit schon überschritten, aber dass wir wenigstens den Grundgedanken gehört haben. Mit dem Weiheakt haben wir uns der Immaculata als absolutes Eigentum angeboten, also absolutes Eigentum, Gut und Eigentum, Sache. Und dann sagt er eben den Gedanken, sie ist das vollkommenste Instrument, also er sieht sich als Instrument, nicht als Sklave, sondern Instrument. Sie ist das vollkommenste Instrument. Und wir müssen jetzt schauen, dass wir unsererseits Instrumente in ihren unbefleckten Händen sind. Denn auf diese Weise werden wir auf die schnellste und vollkommenste Weise das Böse aus der ganzen Welt verjagen. Das ist der Gedanke von Grignot, den habe ich euch vorher schon vorgelesen. Das Böse in der ganzen Welt zerstören, die Sünde zerstören, hieß es bei Grignot. Und er spricht hier das Böse aus der ganzen Welt verjagen. Wann werden wir das tun? Wenn wir uns von ihr auf die vollkommenste Weise führen lassen. Und er sagt, und das ist die wichtigste und einzige Sache. Also sich von ihr auf die vollkommenste Weise führen lassen. Und dann betont er noch einmal, ich habe gesagt, die einzige. Jeder von uns muss sich einzig damit beschäftigen, da legt er so einen Nachdruck darauf, zu harmonisieren. Ausdruck von Luisa Picaretta, sich anzugleichen, Ausdruck von Luisa Picaretta, um sozusagen den eigenen Willen mit dem Willen der Immaculata vollständig zu verschmelzen. Ist wieder ein Ausdruck von Luisa Picaretta, verschmelzen. Harmonisieren, angleichen, verschmelzen, so wie ihr Wille vollständig mit dem Willen Gottes vereint ist und ihr Herz mit dem Herzen ihres Sohnes Jesus. Das ist das Einzige, was zu tun ist. Also das ist unser Hauptaugenmerk auch. Verschmelzen, jeden Akt neu. Es ist nicht so leicht gelebt, wie gesagt. Ist uns auch klar. Aber das ist unser Hauptaugenmerk. Den Willen Gottes, also mit ihr verschmelzen, mit Maria verschmelzen. Wenn wir mit ihr verschmelzen, er sagt ja auch an vielen Stellen, den Willen der Immaculata tun, Das kann man durchaus sagen. Ich muss nicht immer sagen, den Willen Gottes tun. Ich kann genauso sagen, den Willen der Immaculata tun. Wenn die Immaculata das will, dann will ich es auch. Wenn sie es nicht will, dann will ich es auch nicht. So hat er öfter gesagt. Weil es, ihr Wille ist kein anderer als der göttliche Wille. Also das ist es, worauf es uns ankommt, unseren Willen in Harmonie mit dem Willen der Immaculata zu bringen und durch sie mit dem Willen Gottes. Und dann sagt er noch einmal, dieses, so etwas, nämlich die Verschmelzung unseres Willens mit dem ihrigen, das hat den totalen Wert. Also da ist der ganze Wert drin, der totale Wert, der universelle Wert. Da sind alle Werte drin, die es überhaupt gibt. Alle Werte, alle Gnaden. Alle Wirkungen und alle Kraft, alle Macht Gottes, die ganze Liebe Gottes ist in dieser Verschmelzung, in diesem einen Akt der Verschmelzung immer wieder neu. Und das wird durch die Immaculata, ich überspringe jetzt manches, also das wird die ganze Welt in Flammen setzen und alles Böse zerstören. Und in diesem Feuer aufziehen, also in diesem Feuer der Liebe. Und das ist das Feuer, von dem der Herr sprach, ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Und wie wünschte ich es, dass es schon brenne? Lukas 12, 49. Diese Stelle bezieht Adriana Palotti auch auf den göttlichen Willen. Sie hat das Haus in San Giovanni Rotondo geleitet, ein Haus des göttlichen Willens, sage ich nur nebenbei. Diese selbe Stelle bezieht sich also genauso auf den göttlichen Willen bei Luisa. Und hier verwendet Pater Kolbe auch diese Stelle. Feuer auf die Erde zu werfen, bin ich gekommen, das heißt, das ist der göttliche Wille, das ist das dritte Fiat. Und hier geht es nicht um süße Tränen oder Gefühle, sage ich noch zum Schluss, jetzt bin ich gleich fertig, sondern um den Willen durch Abneigung und Widerstand hindurch. Das ist besonders verdienstvoll auch. Wir müssen eins mit Gott werden, durch die Immaculata. Und das ist die essentielle Bedingung, um der MI anzugehören. Und den letzten Satz. Also ist es allein die Unterwerfung unter die Immaculata und durch sie vereinigen und verschmelzen wir die ganze Welt und jede einzelne Seele mit dem heiligsten Herzen Jesu durch das Feuer der Liebe. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.